Ja, ich freue mich sehr, heute mal wieder hier zu sein in Tübingen. Ich darf herzliche Grüße bestellen aus der Gemeinde in Gießen. Der Joab Udaya aus eurer Gemeinde ist ja heute bei uns zum Predigen, ich bei euch, von daher passt das. Und ich freue mich sehr, euch heute Gottes Wort verkündigen zu dürfen. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 4. Und wir hören heute Gottes Wort aus den Versen 1 bis 22. Apostelgeschichte Kapitel 4. Die Verse 1 bis 22. Während sie, mit sie sind die Apostel Petrus und Johannes gemeint, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Und das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, im Jahr 1840, da hat der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Den Umbau seines Schlosses in Auftrag gegeben. Ja, mitten in Berlin stand das sogenannte Berliner Stadtschloss und er hat gesagt, dieses Schloss braucht jetzt ein Update. Und er hat also Umbaumaßnahmen eingeleitet. Und er war überzeugter Christ, deswegen hat er in dieses Schloss eine Kapelle einbauen lassen und er hat auch ein Kreuz auf der riesigen Kuppel des Schlosses angebracht. Und außerdem hat er rund um diese Kuppel einen Bibelvers, eine Inschrift anschreiben lassen. Und diese Inschrift lautet, es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters. Und diesen Vers, diesen Spruch, den hat sich der König nicht ausgedacht, sondern er stammt aus der Bibel. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, er stammt sogar genau aus diesem Abschnitt hier. Vers 12. Und damals, vor fast 200 Jahren, als der König das beschlossen hat und durchführen ließ, da hat das niemanden in Berlin großartig aufgeregt. Ja, manche von den Leuten in Berlin haben gesagt, naja, der König ist ein bisschen zu fromm, bisschen zu christlich, aber ansonsten war der christliche Glaube überall in der Öffentlichkeit einfach da. Dann kam irgendwann der Erste Weltkrieg, die preußischen Könige wurden abgesetzt. Irgendwann kam der Zweite Weltkrieg, das Schloss wurde zerbombt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann die Ruine dieses Schlosses von der DDR-Regierung gesprengt. Aber dann so in den letzten Jahren haben sich immer mehr Menschen zu Wort gemeldet und gesagt, es wäre doch super, wenn dieses Schloss wieder aufgebaut werden würde. Tatsächlich, irgendwann hat man sich dazu durchgerungen, man hat das Geld aufgetrieben und man hat dieses Schloss wieder aufgebaut. Ja, das heißt jetzt nicht mehr Stadtschloss, sondern Humboldt-Forum, aber es sieht erstaunlich ähnlich dem Bau, der damals von Friedrich Wilhelm IV. Gebaut und verbessert wurde. Und tatsächlich hat es sogar der Vers wieder auf die Kuppel geschafft. Ich weiß noch, wie ich vor 2 Jahren dann in Berlin war und ich bin dann zu diesem Humboldt-Forum hingelaufen. Das Ding war gerade fertig geworden und ich habe mich gewundert. Ich habe mir gedacht, in so einer gottlosen Stadt wie Berlin darf so ein Bibelvers für alle gut lesbar über der Stadt thronen. Ja, und das noch nicht mal auf einer Kirche, sondern auf so einem Gebäude. Außer Jesus gibt es keine Möglichkeit, gerettet zu werden. Bam. Und tatsächlich, nur ein paar Wochen später, habe ich dann in der Zeitung gelesen, das große Protestieren ging los. Es würde andere Religionen herabwürdigen. Es ist sowieso eine Form von Imperialismus und Kolonialismus, sowas dahin zu schreiben. Kurz gesagt, im 21. Jahrhundert wissen wir doch alle, wenn es Gott überhaupt gibt, dann gibt es viele Wege zu Gott. Alles andere ist intolerant. Die Inschrift durfte dann zwar stehen bleiben, aber es gibt jetzt eine Infotafel unten an dem Gebäude, die das Ganze einordnet. Warum erzähle ich das? Diese Geschichte macht deutlich, wie sehr Jesus mit seinem Anspruch, König der Könige zu sein, provoziert. An Jesus scheiden sich die Geister. Von den einen wird er geliebt, von den anderen wird er abgelehnt oder sogar gehasst. Aber warum ist das eigentlich so? Und um diesen Konflikt zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang der Bibel gehen. Seit dem Sündenfall ist nämlich der Teufel, der König oder wie die Bibel sagt, der Fürst dieser Welt. Er hält diese Welt in seiner Umklammerung, in der Sünde und vor allem in der Rebellion gegen Gott. Aber Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Bereits direkt nach dem Sündenfall in 1. Mose 3 lesen wir davon, wie Gott sein Rettungsprogramm, sein Gegenprogramm gestartet hat. Gott hat gesagt, ich werde dem Teufel, dem Fürsten dieser Welt, einen Gegenkönig gegenüberstellen. Und zwischen diesen beiden Fürsten, zwischen diesen beiden Königen wird Krieg herrschen. Und Gott hat auch gesagt, am Ende wird mein Gegenkönig gewinnen. Und dieser Gegenkönig ist niemand anderes als Jesus Christus, der Sohn Gottes. Seit dem Sündenfall gibt es 2 Königreiche auf dieser Welt. Der Teufel, der Fürst dieser Welt, ist der König über die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber es gibt eben auch Gottes Königreich. Und in diesem Königreich leben Gottes Freunde unter Gottes Herrschaft, also wir, seine Kinder. Aber Gott sagt noch mehr. Er sagt, nicht nur die beiden Könige befinden sich in einem Kriegszustand, sondern auch die, die zu den Königreichen gehören. Auch die Königreiche befinden sich im Kriegszustand. Und das sehen wir dann bei ganz vielen Geschichten in der Bibel. Ja, schon von Anfang an. Die Geschichte, wo Abraham gegen die Könige kämpft, die Lot geraubt haben. Oder Mose und die Israeliten in ihrem Kampf erst gegen den Pharao, später gegen die Amalekiter. Und dann das Volk Israel, als sie dann ins verheißene Land gekommen waren, in ihrem Kampf gegen die Kanaaniter und die Philister. Und dann irgendwann hat Gott dieser Welt seinen König geschickt. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Und der Teufel hat alles versucht, um ihn aufzuhalten. Aber seit dem Tod von Jesus am Kreuz und seit der Auferstehung von Jesus ist der Krieg gewonnen. Gottes Königreich hat gesiegt und der Teufel hat verloren. Aber es gibt ein Aber. Bis Jesus ein zweites Mal wiederkommt, gibt es trotzdem immer noch Schlachten, immer noch Kämpfe. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Krieg ist gewonnen, die Kämpfe sind aber immer noch nicht vorbei. Und als Christ, als Kind Gottes, stehst du mitten in diesen Kämpfen. Ja, das Neue Testament sagt uns, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, im Alten Testament war es häufig so, dass dieser Kampf gekämpft wurde mit richtigen Waffen. Ja, mit der Steinschleuder gegen Goliath zum Beispiel. Aber wir kämpfen trotzdem. Wir haben sogar eine Rüstung dafür. In Epheser 6 lesen wir von der geistlichen Waffenrüstung. Das ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Und das ist etwas, was du niemals vergessen darfst. Du stehst in einem Kampf. Weißt du, was der erste Schritt ist, wie der Teufel versucht, dass du vergisst, dass du in diesem Kampf stehst? Er möchte, dass du das einfach nicht auf dem Schirm hast. Dass du einfach denkst, na, es ist doch alles gut. Ist doch alles ganz entspannt. Nie sind Menschen wehrloser, als wenn sie überhaupt nicht damit rechnen, angegriffen zu werden. Ja, und gerade hier in Deutschland geht es uns ja so, wir spüren das so selten, dass es diesen Kampf gibt. Und deswegen neigen wir dazu, das immer wieder zu vergessen. Aber das zu vergessen ist sehr gefährlich. Denn es kann passieren, dass du von 0 auf 100 an die Front geworfen wirst. Oder dass der Teufel dich von hinten anfällt. Und dann bist du besser vorbereitet. Und um uns jetzt auf diese Kämpfe vorzubereiten, gibt es in der gesamten Bibel immer wieder Erzählungen, wo wir sehen, wie Gottes Kinder diesen Kampf gekämpft haben. Und genau so einen Bericht haben wir heute. Petrus und Johannes auf der einen Seite für das Königreich Gottes gegen die jüdischen Anführer. Das Königreich des Fürsten dieser Welt. Und es ist mein Gebet, dass du für deinen Kampf heute aus diesem 2000 Jahre alten Kampf lernst. Mein Thema für heute lautet der Kampf zwischen den Königreichen. Wir wollen uns drei Dinge zu diesem Kampf anschauen. Erstens, er entzündet sich oft am Zeitgeist. Zweitens, er entscheidet sich durch Jesus. Und drittens, er enttarnt deinen Glauben. Der Kampf zwischen den Königreichen entzündet sich oft am Zeitgeist, entscheidet sich durch Jesus und enttarnt deinen Glauben. Nicht alles an König Jesus provoziert diese Welt. Ja, wenn ich mich draußen hinstelle und sage, Jesus ist Liebe, da wird fast keiner ein Problem mit haben. Keiner hat ein Problem mit Liebe, gerade heute nicht. Oder wenn ich sage, christliche Werte sind einfach so gut und wichtig, das regt auch fast niemanden auf. Aber andere Aussagen von oder über Jesus provozieren heute massiv. Und das Spannende ist, welche Dinge das sind, die an Jesus provozieren, das ändert sich mit der Zeit. Ja, Jesus provoziert immer. Je nach Kultur und Zeit sind es aber andere Dinge, die an Jesus provokativ sind. Zum Beispiel der Vers auf der Kuppel vom Stadtschloss, der hat im 19. Jahrhundert kaum jemand gejuckt. Heute regen sich die Leute darüber auf. Menschen stoßen sich an den unterschiedlichsten Dingen, wenn es um Jesus geht. Und ganz häufig sind es die Dinge, wo Jesus als Person und als Lehrer in deutlichem Widerspruch zum gerade aktuellen Zeitgeist, zum Trend der Zeit steht. Und weil der Zeitgeist zwar immer gegen Jesus ist, aber weil er sich auch ständig ändert, sind es immer andere Dinge, die an Jesus provozieren. Mein erster Punkt, der Kampf zwischen den Königreichen entzündet sich oft am Zeitgeist. Es hat heute ein bisschen länger gedauert, aber jetzt springen wir rein in unsere Begebenheit hier. Ja, es ist noch nicht so lange her, da ist die neutestamentliche Gemeinde entstanden. Das erste Pfingstfest, der Heilige Geist, ist auf die Gemeinde gekommen. Und die ersten Christen, die haben ihren Glauben so gewinnend gelebt, dass total viele weitere Menschen zum Glauben gekommen sind und sie überall total beliebt waren in Jerusalem. Ja, ungefähr 3000 Leute plus bekannten sich schon zum christlichen Glauben. Irgendwie fanden das fast alle in Jerusalem gut, mit einer Ausnahme. Und das waren die obersten Juden. Die haben vor Wut geschäumt. Aber erstmal haben sie nichts unternommen. Sie haben vielleicht am Anfang gehofft, so die ersten Tage nach diesen spektakulären Pfingstereignissen, der Hype wird sich schon bald widerlegen, dann sind wir auch ganz schnell dieses Problem wieder los. Aber Pustekuchen. Nur kurze Zeit später heilen Petrus und Johannes einen lahmen Mann im Tempel. Das lesen wir in Kapitel 3 direkt vorher. Und nach der anschließenden Predigt von Petrus kommen wieder etwa 2000 Menschen zum Glauben. Ja, Vers 4. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Ja, von wegen nur ein Hype. Und das ruft die obersten Juden jetzt auf den Plan. Es muss gehandelt werden, sagen sie sich. Vers 1. Während sie, also Petrus und Johannes, aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Ja, ihre Taktik ist sowas wie, ja, also erstmal zum Schweigen bringen, gucken, dass sie nicht weiterreden, eine Nacht drüber schlafen und dann morgen genau überlegen, was wir mit denen machen. Und jetzt versetzen wir uns mal für so einen Moment in einen Vertreter der römischen Besatzungsmacht. Ja, also vielleicht zum Beispiel der Soldat, der Wache hatte im Gefängnis. Oder der Gefängniswärter. Der bekommt das alles mit, die jüdischen Anführer regen sich auf, schmeißen die beiden Männer ins Gefängnis. Und was denkt er sich? Der denkt sich vermutlich sowas wie, oh Mann, diese Juden. Total aggressiv, diese Leute. Jetzt haben sie schon wieder einen internen Konflikt theologischer Natur, wie schon damals vor ein paar Wochen mit diesem Jesus. Und schon wieder muss das Ganze so eskalieren. Ja, wenn man als neutraler Beobachter daneben stand, hat es so ausgesehen. Aber das ist viel zu kurz gedacht. Wenn wir nämlich hinter die Kulissen schauen, ist es kein intrareligiöser Streit von den Juden, die Jesus nicht mögen und denen, die Jesus mögen. Nein, wir sehen hier, wie die beiden Königreiche aufeinander prallen. Ja, und ihr seht, von 0 auf 100 stehen jetzt Petrus und Johannes an der Front in diesem Krieg. Und dürfen eine Nacht im Knast verbringen. Und sie dürfen sich die ganze Nacht fragen, was werden die morgen mit uns machen? Sie wussten ja, was sie mit Jesus gemacht haben. Eskalation in Jerusalem. Aber was hat eigentlich die obersten Juden so an der Predigt von Petrus und Johannes gestört? Ja, wenn wir davon lesen im Neuen Testament, die Anführer der Juden, dann denken wir meistens zuerst an die Pharisäer. Mit keiner Gruppe hatte Jesus so viel Streit und Auseinandersetzungen und Konflikte wie mit den Pharisäern. Aber man muss dazu wissen, die Pharisäer waren unter den einflussreichen Juden deutlich in der Minderheit. Jesus kritisiert sie immer wieder für ihre Gesetzlichkeit und für ihre Heuchelei. Aber man darf eine Sache dabei nicht vergessen. Immerhin haben die Pharisäer Gottes Wort ernst genommen. Und sie wollten Gott gefallen. Ja, dabei haben sie leider fast so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber immerhin haben sie es versucht. Viel einflussreicher und viel mehr Leute war eine andere Gruppe. Wir lesen von ihr in Vers 1, und das sind die sogenannten Sadduzäer. Ja, die Mehrheit der obersten Juden waren Sadduzäer, die Mehrheit des Hohen Rates waren Sadduzäer und fast immer war der Hohe Priester auch ein Sadduzäer. Und die Sadduzäer, das waren die Liberalen der damaligen Zeit. Ja, also die Pharisäer, das war die konservative Minderheit und die Sadduzäer war die liberale Mehrheit. Und diese Sadduzäer, die waren massiv vom Zeitgeist geprägt. Und der Zeitgeist, der war damals stark geprägt vom griechischen Denken. Und einer der wichtigsten Grundsätze des griechischen Denkens war, es gibt keine Auferstehung. Ja, mit der griechischen Philosophie, das ist ein bisschen komplex. Aber wichtig ist folgender Glaubenssatz, Auferstehung, vor allem eine Auferstehung mit einem Körper, das geht gar nicht. Also haben die Sadduzäer nicht an die Auferstehung geglaubt. Ja, wir lesen einmal von einem Konflikt, den Jesus mit ihnen hatte, und der ging genau um diese Frage der Auferstehung. Sie haben nicht daran geglaubt. Offiziell nannten sie sich Juden, also Freunde Gottes, aber faktisch glaubten sie dem griechischen, also dem heidnischen Denken, dem Zeitgeist. Sie standen also auf der Seite der Feinde Gottes. Und genau das ist der Punkt, der sie so provoziert. Ja, Vers 2, sie waren aufgebracht darüber, dass die Apostel das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Ja, die Pharisäer, die haben immer Jesus vorgeworfen, er würde Gott lästern, weil er selbst sich als Sohn Gottes bezeichnet hat. Das war das, was sie provozierte. Für die Sadduzäer war die Sache mit der Auferstehung der Knackpunkt. Interessanterweise noch nicht einmal die Auferstehung von Jesus, Wenn ihr nochmal reinschaut in Vers 2, ist das Hauptproblem die Auferstehung in Jesus. Das heißt, die Sadduzäer haben sich darüber aufgeregt, dass Petrus und Johannes den Menschen gesagt haben, weil Jesus auferstanden ist, könnt auch ihr aufstehen, wenn ihr an Jesus glaubt. Ja, und das war gegen alles, was sie geglaubt haben. Es war gegen alles, wovon sie überzeugt waren, gegen alles, was Menschen ihrer Meinung nach glauben sollten. Es war aus ihrer Sicht ein Frontalangriff auf ihr Königreich. Und wie reagieren sie? Erst landen Petrus und Johannes ja eine Nacht im Gefängnis und am nächsten Morgen werden sie dann wieder rausgeholt und müssen antreten, Vers 5. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, an Vers 6 auch Hannas und dann kommt diese ganze Sadduzäer-Clique, Vers 7, und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? König Jesus provoziert. Ja, und Jesus bleibt immer derselbe, aber der Zeitgeist ändert sich. Ja, damals war es die Auferstehung, die die Leute provoziert hat. Heute sind es zum Beispiel Fragen rund um Identität oder Sexualität. Oder eben der Exklusivitätsanspruch von Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In keinem anderen Namen werden wir gerettet. Ja, der Spruch von der Kuppel in Berlin. Und das müssen gar nicht unbedingt die zentralen Dinge unseres Glaubens sein. Aber es sind immer die Dinge, auf die der Zeitgeist prallt. Und dann sagen manchmal Leute zu mir, Leute, die es eigentlich gut meinen, sowas wie, warum redet ihr Christen eigentlich ständig über Fragen der sexuellen Orientierung und Identität? Dann sagt man, ja, ist doch gar nicht so ein zentrales Thema. Es geht doch eigentlich um Jesus, nicht um solche Randfragen. Aber so zu denken, das geht nicht. Denn gerade diese Randfragen, die meistens gar nicht so sehr Randfragen sind, die werden plötzlich ganz zentrale Fragen, wenn sie der Punkt sind, wo der Zeitgeist auf Jesus prallt. Beziehungsweise wo die beiden Königreiche aufeinander prallen. Und deswegen sind die wichtigen Fragen in unterschiedlichen Jahrhunderten unterschiedlich, aber der Kernpunkt ist immer derselbe. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus nachfolgst, dann stehst du in einem Kampf. Du stehst in diesem Kampf nicht immer an der Front. Aber es kann dir passieren, dass du wie Petrus und Johannes hier von 0 auf 100 an die Front geworfen wirst. Und dafür musst du vorbereitet sein. Die gute Nachricht ist, du stehst zwar in diesem Kampf, aber du stehst nicht nur auf der richtigen Seite, sondern du stehst auch auf der Siegerseite. Denn Jesus hat durch Kreuz und Auferstehung diesen Kampf bereits gewonnen. Und das wird deutlich in dem Verhörgespräch zwischen den obersten Juden und den beiden Aposteln. Mein zweiter Punkt, der Kampf zwischen den Königreichen entscheidet sich durch Jesus. Petrus und Johannes stehen hier an der Front in einem Kampf. Aber sie erzählen vom gewonnenen Krieg. Völlig ohne Handbremse erklärt Petrus, was die Heilung dieses Mannes, von der wir in Kapitel 3 lesen, mit der Auferstehung und mit Jesus zu tun hat. Ja, kleine Randnotiz, wenn wir Kapitel 3 lesen, dann sehen wir, wie dieser Mann, der gerade geheilt worden ist, das ganze Kapitel über durch die Gegend hüpft. Hier taucht er wieder auf. Vers 14 lesen wir, dass er beim Verhör ganz in der Nähe von Petrus und Johannes stand. Ja, jetzt hüpft er nicht mehr, jetzt steht er. Aber auch das ist bemerkenswert. Wahrscheinlich war er für die Heilung so dankbar, dass er mit Petrus und Johannes an die Front gegangen ist, freiwillig. An der Seite von Petrus und Johannes gab es an diesem Tag keinen Blumentopf zu gewinnen. Aber er hat's gemacht. Und Petrus zeigt jetzt auf ihn und sagt, Jesus hat diesen Mann gesund gemacht. Ihr Juden habt Jesus zwar umgebracht, aber Jesus ist auferstanden. Und die Auferstehungskraft von Jesus, die hat die Beine dieses Mannes wieder gesund gemacht. Ihr habt Jesus damals wie einen scheinbar wertlosen Stein einfach weggeworfen, aber Gott hat diesen Jesus zum Zentralen, zum Wichtigen, zum Eckstein gemacht. Zum tragenden Stein der Weltgeschichte. Und weil Jesus auferstanden ist und weil Jesus der Eckstein ist, gibt es keinen anderen Weg, um errettet zu werden. Keinen anderen Weg für Menschen, selbst nach ihrem Tod aufzuerstehen. Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ja, das ist der Vers von der Kuppel. Und das, was da bei Tod und Auferstehung von Jesus passiert ist, ist vor allem dann krass, wenn wir uns das in diesem Bild des Krieges vorstellen. Ja, Jesus gegen den Teufel. Und dann hat es der Teufel ja scheinbar geschafft. Jesus steht kurz davor zu sterben. Jesus hat verloren, so sah es für alle aus. Und dann kommt dieser Satz, der die Finsternis durchbricht, es ist vollbracht. Mitten in die Finsternis hineingeschrien und 3 Tage später lebt Jesus. Für ein paar Stunden an diesem Tag sah der Teufel wie der sichere Sieger aus. Aber ausgerechnet in diesen paar Stunden hat er verloren. Und zwar nicht nur eine Schlacht, nicht nur einen Kampf, sondern den ganzen Krieg. Und während der eine König scheinbar den anderen besiegt, besiegt der andere in Wirklichkeit den einen. Das ist das Wunder von Golgatha. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg auf Golgatha. Und deswegen ist in Jesus, aber auch nur in Jesus, Rettung zu finden. Und Petrus ist mit seiner Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat kurz, aber knallhart. Ja, einerseits bekennt er die Auferstehung von Jesus und die Auferstehungskraft, die davon ausgeht für alle, die daran glauben. Und das sagt er den Auferstehungsleugnern ins Gesicht. Ja, sozusagen dem Zeitgeist in your face. Und andererseits sagt er den obersten Juden ins Gesicht und übrigens, ihr seid die, die Jesus umgebracht haben. Das hat er ja schon in der Pfingstpredigt gemacht, in Kapitel 2, in seiner Tempelpredigt, in Kapitel 3 und jetzt wieder. Und dieses Mal zitiert er zur Unterstützung noch Psalm 118. Ja, ihr habt Jesus weggeworfen wie einen wertlosen Stein und diesen Stein, den hat Gott zum Eckstein gemacht. Wie reagieren jetzt die obersten Juden auf diese doppelte Provokation? Ich finde erstaunlich locker. Ja, es sind schon Menschen wegen weniger umgebracht worden in der Weltgeschichte. Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Warum sind die so entspannt? Ja, die sind nur verwundert. Die Antwort ist, weil sie wissen, dass Petrus recht hat. Vers 14. Da sie aber den Menschen, also der lahm gewesen war, bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schicken sie Petrus und Johannes erstmal nach Hause und beratschlagen sich. Und diese Beratschlagung ist ehrlich gesagt etwas absurd. Sie wissen, Petrus und Johannes haben recht. Ja, vielleicht nicht mit allem, was sie gesagt haben, aber doch mit vielem. Und sie wissen auch, Petrus und Johannes sind enorm beliebt beim Volk. Und das Volk hat gesehen, was mit dem Lahmen passiert ist. Der war wirklich lahm und er kann jetzt wirklich laufen. Aber das können sie nicht zugeben. Das geht nicht. Ja, eigentlich haben Petrus und Johannes ja recht, aber das darf nicht sein. Also Vers 17, wir drohen ihnen, dass sie ja nicht mehr von Jesus reden. So einen Wischiwaschi-Plan machst du nur, wenn du kein Argument auf deiner Seite hast. Und so geht der Plan auch richtig schief, Vers 19. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. In anderen Worten, die beiden halten nicht ihren Mund. Die Drohungen laufen ins Leere. Petrus sagt, wir können auch gar nicht anders. Und aus Sicht der obersten Juden ist das eine enorm freche Antwort. Und trotzdem haben die obersten Juden die Fakten und die öffentliche Stimmung gegen sich. Und so bleibt ihnen nichts weiteres übrig, als Petrus und Johannes freizulassen. Also sie drohen ihn nochmal, aber dann lassen sie sie frei. Und die Frage, die sich doch eigentlich stellt, ist, woher haben Petrus und Johannes diesen Mut? Ich meine gerade Petrus. Er steht hier vor dem Hohen Rat. Und er ist klar, er ist mutig und er ist schlagfertig. Es ist ein paar Wochen her, da stand Petrus nicht vor dem Hohen Rat. Er saß nur im Hof vom Hohen Rat. Er war auch nicht angeklagt. Er hat nur den Prozess gegen Jesus beobachtet. Aber dreimal wurde er gefragt, ob er Jesus kennt und mit ihm unterwegs war. Das ist ja eigentlich total die harmlose Frage. Und dreimal hat Petrus gesagt, nein, ich kenne den nicht mal. Da war zum Beispiel die Magd des Hohen Rates. Die hat ihm damals diese Frage gestellt. Sie wusste ganz genau, Petrus kennt Jesus, aber Petrus hat es geleugnet. Und stellt euch mal vor, dieselbe Magd sieht das jetzt, ein paar Wochen später. Die hört Petrus da reden. Die reibt sich die Augen. Petrus? Sag mal, bist du's? Oder ist es dein mutig geratener Zwillingsbruder oder sowas? Ja, damals hätte ihm schlimmstenfalls ein böser Blick gedroht. Oder dass man ihn vielleicht ausgelacht hätte oder sowas. Jetzt droht ihm die Todesstrafe. Damals war er der Angsthase, jetzt ist er die Standhaftigkeit in Person. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Antwort: König Jesus hat den Krieg gewonnen. Petrus steht jetzt zwar in dieser Schlacht, in diesem Kampf, direkt an der Front, aber er weiß, der Krieg ist gewonnen. Und mit diesem Wissen, mit diesem Glauben steht er hier wie der Fels in der Brandung. Und in diesem Kampf wird der Glaube von Petrus und Johannes deutlich. Was du wirklich glaubst, das stellt sich dann heraus, wenn du für deinen Glauben unter Druck gerätst. Und das bringt mich zum dritten Punkt, der Kampf zwischen den Königreichen. Enttarnt deinen Glauben. Aber bisher waren wir so mehr auf der inhaltlichen Ebene unterwegs. Was hat der Hohe Rat den Aposteln vorgeworfen? Was haben die Apostel geantwortet? Aber wie wir eben jetzt schon am Ende des zweiten Punktes gesehen haben, nicht nur die Worte der Apostel sind erstaunlich, sondern auch die Art und Weise, wie sie das vortragen. Vers 13 wird das als Freimütigkeit bezeichnet. Ja, und dann diese Antwort auf den Befehl, den Mund zu halten, ganz am Ende. Petrus und Johannes sagen ja nicht, wie es oft zitiert wird, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sondern Petrus sagt, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Ja, Petrus spielt den Ball zurück. Und er macht im gleichen Atemzug deutlich, hier ist Gott und seine Maßstäbe und da drüben seid ihr mit euren Maßstäben und dazwischen ist ein riesiger Graben. In Vers 13 steht, dass die obersten Juden erstaunt waren, weil Petrus und Johannes ja ungelehrte Leute und Laien waren. Das griechische Wort, was da steht, das kennt ihr alle. Da steht nämlich, sie waren Idiotai, also Idioten. Woher kommt dieser Glaube, der uns alle, Petrus nicht wirklich wiedererkennen lässt, wenn wir das mit den anderen Geschichten von vorher vergleichen? Die Antwort steht in Vers 8. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist war der, der von Jesus gesandt wurde nach seinem Sieg. Der die Kraft des Sieges, den Jesus auf Golgatha vollbracht hat, jetzt den Menschen brachte, auf diese Menschen anwendete. Der Heilige Geist hat Jesus die Kraft gegeben, den gesamten Krieg zu gewinnen und derselbe Geist wohnt jetzt in Petrus und gibt ihm die Kraft, den Kampf zu gewinnen. Diese Drucksituation hat den Glauben von Petrus enttarnt. Das ist ja so eine Sache mit unserem Glauben. Wir können den Glauben ja nicht sehen. Und erst wenn er getestet wird, wenn er herausgefordert wird, wird deutlich, wie es um deinen Glauben steht. Wenn du Jesus wirklich nachfolgst, wirst du in deinem Leben in Situationen kommen, wo dein Glaube geprüft, sozusagen enttarnt wird. Und ich möchte dir am Ende dieser Predigt 10 kurze Prinzipien mitgeben, die in solchen Situationen wichtig sind, wo dein Glaube geprüft wird. Prinzipien hier aus dieser Begebenheit. Prinzip Nummer 1, es kann schneller gehen, als du denkst. Heute ist noch alles ruhig, morgen stehst du an der Front. Bereite dich darauf vor. Ja, wie kann das aussehen? Bete zum Beispiel jetzt schon um Kraft, während es noch ruhig ist, dass Gott deinen Glauben gerade für solche Situationen stärkt. Bereite dich darauf vor, weise zu antworten, wenn du zum Beispiel gefragt wirst. In seinem ersten Brief an Gemeinden, die auch unter Druck standen, schreibt derselbe Petrus: Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem, der Rechenschaft von euch fordert. Seid bereit. Zweite Prinzip, sei dir bewusst, oft kommen die schlimmsten Angriffe von denen, die eigentlich behaupten, auf Gottes Seite zu stehen. Das klingt absurd, das ist aber heute nicht anders als damals. Ja, damals waren es die Sadduzäer, die Leiter des jüdischen Volkes, das sich als Volk Gottes bezeichnete. Die haben Petrus und Johannes ins Gefängnis geworfen für ihren Glauben. Ja, und heute in unserem Land ist eine der Institutionen, die den Zeitgeist am meisten pusht, die evangelische Kirche in Deutschland. Das ist absurd. Ja, gerade in den letzten Wochen waren ausgerechnet sie es, die eine Aufweichung des Abtreibungsverbotes gefordert haben. Das dritte Prinzip. Der Zeitgeist, also das, was die Kultur fordert und feiert, ist aller Wahrscheinlichkeit der Punkt, wo dein Glaube herausgefordert wird. Es ist der Punkt, wo du herausgefordert bist, Farbe zu bekennen. Ja, damals war es die Auferstehung, heute sind es eher Geschichten rund um Regenbogen oder Evolution oder Weltrettung oder was auch immer. Vierte Prinzip. Du sollst den Autoritäten in dieser Welt gehorchen. Es sind Autoritäten, die Gott über dich gestellt hat. Aber das hat Grenzen. Und die klarste aller Grenzen sind die Gebote Gottes. Du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das fünfte Prinzip, du wirst in deiner Umgebung mit deinen Überzeugungen anecken. Aber achte darauf, dass du in allen anderen Bereichen ein vorbildliches Leben führst und ein gutes Verhältnis hast, ja, zu deinen Nachbarn, zu deinen Vorgesetzten, zu wem auch immer du Kontakt hast. Die Frage in dieser Geschichte ist doch, warum sind Petrus und Johannes eigentlich so glimpflich davongekommen? Und einer der Gründe war, dass sie so enorm beliebt beim Volk waren. Ja, und die meisten im Volk, die waren gar keine Christen. Aber sie haben das vorbildliche Leben der Christen gesehen. Haben sie deswegen gemocht. Und das hat jetzt menschlich gesprochen die jüdischen Führer daran gehindert, härter gegen Petrus und Johannes vorzugehen. Sechste Prinzip, Glaube und Politik lassen sich nicht komplett voneinander trennen. Es ist klar, als Gemeinde sind wir keine politische Partei. Aber gerade in unserer heutigen Zeit sind viele Fragen unseres Glaubens politische Fragen geworden. Themen wie Abtreibung, Ehe für alle, Verbot oder Einschränkung von Gottesdiensten. Ja, bei Petrus und Johannes wurde sogar die Auferstehung, eine der Kernlehren des christlichen Glaubens, plötzlich zum Politikum. Da es um den Kampf zweier Königreiche geht, hat unser Glaube auch immer eine politische Seite. Das siebte Prinzip, es ist eine schwere Sünde in Situationen, wo dein Glaube geprüft wird, nicht treu zu Jesus zu stehen. In Matthäus 10 sagt Jesus, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Nimm deine Verantwortung in diesem Bereich nicht auf die leichte Schulter. Prinzip Nummer 8. In einer Situation nicht treu zu Jesus zu stehen, ist aber auch nicht die unvergebbare Sünde. Auch das zeigt uns ja Petrus. Er war ja der, der Jesus dreimal verleugnet hatte. Und er durfte doch zurückkommen. Wenn du in einer Drucksituation versagst, ja, wenn dein Glaube enttarnt wird und sich herausstellt, er ist ziemlich, ziemlich klein, dann lauf gerade dann in die offenen Arme von Jesus und ruf ihm zu. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das neunte Prinzip, derselbe Heilige Geist, der hier in Petrus gewirkt hat, der lebt in dir. Es ist seine Kraft, die dich ausrüstet. Jesus hatte Petrus vor seinem Tod und den anderen Jüngern versprochen, wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Und das hat Jesus seinen Jüngern versprochen. Und ich habe mich gefragt, das ist ja super, aber gilt das eigentlich auch für mich? Gilt es auch für Leute, die keine Apostel sind? Aber dann habe ich ein bisschen weitergelesen, der Apostelgeschichte. Da ist mir etwas aufgefallen. Nur 2 Kapitel später landet wieder ein Christ vor dem Hohen Rat. Und diesmal kein Apostel, ein ganz normaler Christ namens Stephanus. Und in Apostelgeschichte 6, Vers 10 lesen wir über sein Verhör. Und sie, die obersten Juden, konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Stephanus war genau wie du. Er war kein Apostel. Und du hast trotzdem denselben Heiligen Geist wie er und wie Petrus. Und das 10. und letzte Prinzip. Jesus hat den Krieg schon gewonnen. Wir haben nur noch Kämpfe vor uns. Aber diese Kämpfe sind echt ernst. Diese Kämpfe können dich alles kosten. Dein Ruf, dein Geld, deine Familie, sogar dein Leben. Ja, hier in dieser Situation ist Petrus ja sehr glimpflich davongekommen. Der Überlieferung nach ist es ein paar Jahre später alles andere als glimpflich ausgegangen, als er auf Befehl von Kaiser Nero kopfüber in Rom gekreuzigt wurde. Ich weiß nicht, was es dich kosten wird, aber eine Sache ist sicher. Und es ist eine Sache, die auch dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Bei der Gestaltung seiner Kuppel wichtig war. Ja, wir haben ja gesehen, auf der Kuppel steht, es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters. Also hier Vers 12. Aber das ist nur die erste Hälfte von dem, was da auf der Kuppel steht. Denn der Satz auf der Kuppel geht weiter. Dort steht, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Weißt du, das ist etwas, das wird eines Tages ganz sicher passieren, weil König Jesus den Krieg schon gewonnen hat. Und es wird kein schöner Tag für die, die ihr ganzes Leben auf der falschen Seite gestanden haben. Sie müssen sich dann beugen vor Gottes Macht, vor seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit und anerkennen, dass er stärker ist und dass sie verloren haben. Aber wir, die wir zu ihm gehören, wir dürfen uns beugen vor dem König, der sein Leben für dich und für mich gegeben hat, damit wir mit ihm zusammen auf der Siegerseite stehen. Und vielleicht knien wir an dem Tag neben Petrus und Johannes, die uns den Weg schon vorausgegangen sind. Aber neben wem auch immer wir knien, ganz sicher knien wir voller Dankbarkeit vor unserem König, der den Krieg für uns gewonnen hat, der uns durch seinen Heiligen Geist ausgerüstet hat für alle Kämpfe und der uns dann durchgetragen hat bis ans Ziel. Amen.